Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile 7. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute Abend wieder mit dabei die Alex.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben viele spannende Themen. Wir haben Tonfeedback bzw. ein kleines Interview für euch heute mit drin. Und ja, ich glaube, wir fangen wieder so ganz gewohnt an mit einem Rückblick auf das letzte Spiel, in dem Fall gegen Bochum. Fassen uns vielleicht diesmal ein bisschen kürzer. Endergebnis 1-2 kennt so ziemlich jeder. Ja, Alex, wie war so deine Meinung vom Spiel?
Da fällt mir nicht viel Neues zu einem Vergleich zum Bayern-Spiel. War ein sehr gutes Spiel. Wir haben das Spiel dominiert über weite Phasen. Es gab einen kleinen Hänger zwischendrin nach Ende der oder zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber ansonsten, glaube ich, ist auch in Bochum vieles richtig gemacht worden. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel der Eintracht. Was ich so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass es immer noch der Fall ist, dass die ersten 10, 15 Minuten nicht so ganz unsere Spielzeit sind. Entweder verschlafen wir so komplett oder wir fangen uns unglückliche Gegentore in den ersten 10 Minuten. Also wenn man ein bisschen Kritik am Bochum-Spiel üben möchte, dann vielleicht ja, an der Tatsache, dass schon wieder innerhalb der ersten 10, 15 Minuten Sachen passiert sind, die nicht passieren müssen.
Ja, das stimmt, aber mein Gott, das kennen wir von dem Verein mittlerweile lang genug, dass die erste Viertelstunde nicht uns gehört und die letzten 20 Minuten eigentlich auch nicht unbedingt immer uns sind. Von daher kann ich es eigentlich auch nie so ganz verstehen, wenn ich die Leute sehe, die im Stadion dann schon 5 Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit dann schon das Stadion verlassen, weil bei dem Verein kennt man eigentlich, dass dann das Thema noch lange nicht durch ist.
Ja, das macht mir eigentlich jetzt so ein bisschen Sorgen im Ausblick auf Leverkusen. Da haben wir, glaube ich, lernen müssen, dass es wichtig ist, die ersten 20 Minuten voll konzentriert dabei zu sein. Ansonsten kann sowas tödlich enden. Und gerade jetzt am nächsten Wochenende kommt wieder Leverkusen und da müssen sie einfach mal die erste Viertelstunde voll konzentriert sein und hinten nichts zulassen. In Bochum haben sie es gut gemacht. Sie sind mit viel Motivation und viel Lust aufs Spielfeld gegangen. Aber irgendwie passiert es trotzdem, dass man sich in der ersten Zeit unglückliche Dinger fängt. Und das darf gegen Leverkusen einfach nicht nochmal passieren.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ansonsten, die Aufstellung war ja eigentlich so ein bisschen, wie wir es erwartet hatten. Ohne Spicher, ohne Franz. Dafür mit Jung auf der rechten Verteidigerposition, Köhler als linker Verteidiger, Chris hinten in der Abwehr, Meier als defensives oder defensiv-zentrales Mittelfeld. Korkmaz auf links, also eigentlich so, wie wir es ja erwartet hatten. Ich glaube auch die Auswechslungen waren auch ziemlich genau wie wir es erwartet haben. Also für mich war relativ klar, dass er Heller in der zweiten Halbzeit bringen wird. Also von daher auch da keine großen Überraschungen und hat irgendwie gepasst.
Was vor allen Dingen passt, ist, dass es mittlerweile geschafft haben, dass Meier und Kayo in der Startaufstellung sind. Seitdem laufen unsere Podcasts deutlich entspannter, weniger Stress mit dem Sebastian, wer jetzt der bessere Spieler ist. Sie haben beide ihr Plätzchen gefunden und ich hoffe, dass sie beide auch ihr Plätzchen behalten.
Ich kann da durchaus mit leben, wenn Kayo im offensiven Mittelfeld und Meier im defensiven Mittelfeld spielt. Das ist für mich vollkommen in Ordnung.
Definitiv. Meier hat auch nicht schlecht gespielt.
Nein. Das stimmt. Vielleicht, ich glaube, so die größte Diskussion in dem ganzen Spiel war die Szene, die zum 2-1 von Kayo geführt hat, dieser Freistoß. War es Freistoß, war es kein Freistoß und was genau hat der Schiedsrichter da gepfiffen? Für mich sah es so ein bisschen aus, als wenn der Schiri Handspiel von dem Bochumer gepfiffen hat, der aus meiner Sicht, zumindest habe ich mir die Wiederholung ungefähr gefühlte 15 Millionen Mal angeguckt und für mich sieht es immer so aus, als wenn er den Ball mit dem Oberarm so ein bisschen vor sich her schiebt und dass der Schiri vermutlich das dann gepfiffen hat. Ich meine, wie hast du es gesehen, empfunden?
Ich habe die Szene nicht mehr genau vor Augen, aber auf Hand kam ich noch gar nicht. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was jetzt gepfiffen wurde. Ist mir bis heute ein Rätsel, habe mich aber auch nicht hingesetzt und mir so noch 3-4 Mal angeguckt, sondern habe es dann auch einfach, nachdem auch kurz später das Tor gefallen ist, mit Freuden hingenommen.
Ja, das ist richtig. Ich habe mir wie gesagt, die Wiederholung halt mehrmals dann noch angeguckt, auch weil der Kommentator da meinte von wegen, naja, haken wir die Szene ab, daraus entsteht ja sowieso, oder wird nicht spielentscheidend sein und kurz danach fällt halt eben das Tor. Und aus meiner Sicht ist von dem Bochumer Spieler eine Bewegung des linken Oberarms zu sehen, dass der Ball von dem Eintracht-Verteidiger weggespielt wird, und ich vermute halt einfach, dass das das Ausschlaggebende war, aber man muss auch sagen, dass dann der weite Pass nach vorne, vor allen Dingen dann auch, wie sie schön gegeneinander da Pass gespielt haben, und dann der Schuss von Caio waren schon sensationell. Also da steckt schon viel Können dahinter aus meiner Sicht.
Der Schuss von Caio, der hat, glaube ich, auch kurz mal gezeigt, was er wirklich kann und was seine Qualitäten sind. Aus der Lage zu schießen, der Schuss da sah sehr, also für mich als Laie, verunglückt fast schon aus. Allein von der Bein- und Fußbewegung. Und aus der Haltung so viel Power rauszuholen und den Ball da unten flach zu halten und in die Ecke zu bringen, da gehört schon einiges an Schusstechnik dazu.
Ja, definitiv. Aber man muss zum Frieden unserer Podcast-Truppe sagen, dass auch Meier in der ersten Halbzeit einen schönen Schuss aus der Entfernung hatte, der auch nicht so ganz ungefährlich war, dadurch, dass er halt eben nochmal, bevor der Torwart ihn hatte, auf dem nassen Rasen aufgekommen ist und von daher ein Stück weit unkontrollierbar war. Also auch da durchaus Qualitäten, was die Fernschüsse angeht, lieber Sebastian.
Ganz klar. Mir ist diese Woche noch was im Netz aufgefallen, wo du gerade die Schiedsrichterentscheidung nochmal angesprochen hast. Da gibt es eine Seite, die nennt sich www.wahretabelle.de. Da führen so ein paar Leute einfach Buch darüber, welche Schiedsrichterentscheidungen es gibt, welche Spiele entscheidend sind und wie eventuell Spiele ausgegangen wären, wenn Entscheidungen andersrum gelaufen wären. Und da ist dieses Jahr ganz, ganz nett zu sehen, dass die Hertha zum Beispiel mittlerweile auf dem Relegationsplatz wäre und die Verlierer der Warentabelle dieses Mal auch Eintracht Frankfurt sind. Auf der Warentabelle mit Schiedsrichterentscheidungen neutralisiert sind wir nur noch auf Platz 10.
Okay.
Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ist nett gemacht und alle Entscheidungen sind auch nochmal mit Bildern versehen und nochmal Hintergrundinformationen, welche Regeln in welcher Situation zurande gezogen wurden, warum manche Entscheidungen wie getroffen wurden. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken.
Okay, also www.wahretabelle.de in einem durchgeschrieben, nimmt aber, glaube ich, auch mit Bindestrich, da habe ich es nämlich gerade eben eingegeben. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, zu dem Bochum-Spiel nicht viel Neues oder viel anderes zu sagen, würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Punkt. Wir waren heute am Stadion, haben uns das Training mal so ein bisschen angeguckt, bisschen auch dadurch, dass wir endlich mal wissen wollten, wer dieser Clark überhaupt ist, von dem sie da alle reden. Wir haben ihn uns angeguckt, ja, so wirklich den Hit fand ich ihn jetzt nicht, und was ich so rundherum von den anderen gehört habe, die da waren sie eigentlich auch alle eher weniger angetan von ihm als Spieler.
Ne, wir haben es ja ein paar Mal gesagt, lieber Herr Skibbe, wir wollen den Clark mal sehen. Ich habe ihn heute gesehen, ich möchte ihn nicht nochmal sehen. Ist vielleicht jetzt auch auf ein Training bezogen unfair, die Wertung abzugeben, aber er ist mir heute als einziger Spieler wirklich negativ aufgefallen.
Ja, also was so das Thema Ballbehandlung etc. anging, fand ich ihn irgendwie jetzt nicht so berauschend. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er sich nicht so wohl fühlt oder dass ihm so ein bisschen Spielpraxis fehlt. Das ist für uns, glaube ich, wirklich schwer zu sagen, wo wir ihn da dieses eine Mal gesehen haben, aber so wirklich überzeugend fand ich ihn jetzt vom ersten Eindruck nicht.
Ja, also was man halt auch ganz klar sagen muss, wir hatten, neben uns hatten wir so einen kleinen, ich sag mal, älteren Herrenstammtisch neben uns stehen, die halt auch die ganze Zeit gesagt haben, dass die Schusstechnik, die er hat, und auch die Schusskraft, die dahinter steckt, kein Vergleich zu allen anderen Eintracht-Spielern ist. Egal, wer am Ball war und wer abgezogen hat, das kam deutlich härter an. Seine Bälle nach vorne sind verhungert. Und das beste Beispiel dafür war, glaube ich, das Flankentraining, wo jeder Spieler drei Schuss hatte. Und der erste Spieler, der alle drei daneben gesetzt hat oder die vom Torwart gehalten wurden, musste 30 Liegestütze machen, und das war natürlich auch Ricardo Clark. Da war keine eine Flanke dabei, wo ich gesagt hätte, die ist annähernd gefährlich.
Ja, das stimmt schon. Aber man muss sagen, er sah bei den bei den Liegestützen sehr gut aus. Wie hast du so schön gesagt, er hätte Handballspieler werden sollen. Also er scheint viel Kraft in den Oberarmen zu haben.
Ja, er hat es auch noch extra auf den Faustknochen gemacht, nicht auf der flachen Hand. Also es sah gut aus, was er gemacht hat.
Ja, vielleicht wollen wir uns mal kurz anhören, was unser Trainer, der Herr Skibbe, dazu sagt. Wir haben ein kurzes Interview mit dem Herrn Skibbe gesagt. Ich würde sagen, wir hören es uns einfach mal an.
Zuerst ist aufgefallen, dass der Oka Nikolov nicht dabei ist. Ist er ebenfalls verletzt?
Also er ist krank, ja. Er hat nur einen leichten Grippeinfekt, fühlt sich also ein bisschen erkältet, aber nicht schlimm.
Wird am Wochenende fit sein?
Da gehe ich ganz schwer von aus.
Wie steht es um Chris und Pirmin Schwegler?
Bei beiden deutlich besser als gestern und vorgestern, aber bei beiden trotzdem wackelig fürs Spiel. Pirmin hat heute Lauftraining gemacht, bei Chris ist zumindest die Einschränkung schon deutlich besser geworden. Da hoffe ich, dass beide noch in der letzten Sekunde fit werden.
Alles klar. Wie stehen denn die Chancen für Ricardo Clark, irgendwann mal in die Startelf zu kommen?
Ja, ich möchte ihm diese Möglichkeit auf jeden Fall noch ermöglichen. Wie gesagt, wenn Pirmin und Chris ausfallen sollten, steigen die Chancen natürlich auch jetzt schon fürs Wochenende. Ansonsten wird er in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal seine Chance bekommen, zu zeigen, dass er gut ist.
Ist er eine wirkliche Option, weil uns eben aufgefallen ist, dass seine Schüsse doch erheblich schwächer sind wie die von vergleichbaren Spielern?
Das ist schwer zu beurteilen. Also man kann immer die Trainingsleistung nicht aufs Spiel. Ich habe 3 Spiele von ihm gesehen, die waren sehr gut. Ja. Und er ist auch defensiver Mittelfeldspieler. Von daher muss es auch nicht sein, dass er so wahnsinnig gut schießt. Das werden wir dann sehen, wenn er spielt. Und dann hoffe ich natürlich, dass er vielleicht eine Verstärkung für die kommende Saison werden kann.
Wie sieht es aus mit unseren Träumen von Europa? Fördern Sie die oder sagen Sie eher, liebe Fans, bleibt auf dem Boden der Tatsachen?
Nein, also dass Fans immer feiern dürfen und dass auch die Spieler immer davon träumen dürfen, irgendwo hinzukommen, das ist ganz normal und soll auch so sein. Und ich werde es um Gottes Willen noch nicht verhindern, aber wir müssen erstmal sehen, dass wir gegen Leverkusen eine richtig gute Leistung bringen, dann das richtige Ergebnis erzielen und danach kann man dann gucken, wie weit ist man noch wovon weg.
Alles klar, Dankeschön.
Vielen Dank.
Okay.
Ja, vielleicht sollten wir erstmal sagen, die Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Das war ein ganz eisiger, beißender, heftiger Wind, der da war. Und man muss auch bedenken, wir sind ein Fan-Podcast. Also wir haben da jetzt nicht so das super teure Studio-Equipment, dass wir das da alles so 100% hinkriegen. Aber ich denke, man konnte es eigentlich halbwegs verstehen und die Inhalte sind rübergekommen.
Ja, das waren heute wirklich haarige Bedingungen draußen. Es war die ganze Zeit am Stürmen, zwischendurch fing es an zu regnen. Von daher war es heute, glaube ich, wirklich, wirklich hart. Wenn der Wind nicht ganz so gewesen wäre, dann wäre es mit Sicherheit auch mit unserem, ich sag mal, Poor Man's Equipment besser rübergekommen.
Ja. Aber wir kennen jetzt so seine Meinung zu dem Thema Ricardo Clark. Auch er sagt, dass er es vom Training her nicht so 100% beurteilen kann.
Wenn aber von was denn bitte dann? Er hat ihn ja auch noch nicht gesehen, außer im Training.
Ja, genauso, das ist halt eben so das Thema, was mich da halt auch immer so ein bisschen beschäftigt. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele, sie müssen irgendwann die Entscheidung treffen, wollen wir einen Vertrag mit ihm machen, einen längerfristigen, wollen wir nicht. Das bringt auch nichts, dann da erst am letzten Spieltag in die Verhandlungen einzusteigen, da muss man schon einen Moment früher ran. Ich glaube, der einzige Vorteil, den wir momentan haben, oder die einzigen 2 Vorteile sind, dass er A, nach Europa möchte und B, dass momentan wahrscheinlich auch kein anderer Verein Interesse an ihm zeigt, weil sie ihn alle noch nicht gesehen haben. Also das könnte es zumindest, was das Preisgefüge angeht, für uns etwas freundlicher gestalten. Aber es ist halt immer noch die Frage, ob wir ihn haben wollen oder nicht. Und da fehlt uns, glaube ich, so die Grundlage, das beurteilen zu können.
Das denke ich auch. Also Skibbe hat schon recht, wenn er sagt, dass ein Defensivmann nicht den härtesten Schuss braucht. Aber es ist wirklich bemerkenswert gewesen, wie das Gefälle zwischen den Spielern ist. Und er braucht halt schon auch die Möglichkeit, mal eine gute Flanke schlagen zu können. Und das muss man in der Bundesliga einfach haben.
Ja,
aber wir werden sehen. Gegen Leverkusen könnte er seine Chance bekommen, wenn Chris und Schwegler nicht rechtzeitig fit werden, was ich nicht hoffe. Aber da klang der Michael Skibbe ja auch relativ zuversichtlich. Wenn die beiden fit werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen Ricardo Clark nicht gegen Leverkusen sehen werden.
Es kann halt höchstens sein, dass wir ihn in der zweiten Halbzeit sehen werden, dass er einen von den beiden, die vielleicht noch nicht zu 100% fit sind, dann frühzeitig rausnimmt und dann dafür einen Ricardo Clark dann mal seine 20, 30 Minuten da spielen lässt. Die Frage, die mich momentan mehr beschäftigt, ist, Nikolov fühlt sich nicht ganz fit, war beim Training nicht da. Er sagt zwar, er wird Samstag spielen. Ja, Die Torwartfrage hatten wir schon oft genug. Die muss ich, habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr, die jetzt in Leverkusen nochmal stellen zu müssen, wer dann stattdessen im Tor stehen wird.
Ach, da mache ich mir auch relativ wenig Gedanken drum. Ich freue mich, wenn der Ocker fit wird. Ich glaube, dass es unser momentan stärkster Torwart ist. Da scheiden sich auch die Geister. Aber selbst wenn er nicht fit wird, haben wir einen Fährmann da, der vielleicht auch mal zeigen möchte, was er kann. Und ansonsten ist da ja auch noch Markus Pröll, der ja auch ein wirklich guter Torwart ist.
Ja, stimmt. War auch heute im Training relativ aktiv, der Markus Pröll. Also von daher haben wir, glaube ich, momentan durchaus Alternativen. Ja.
Der ist mir im Training heute auch positiv aufgefallen. Er hat sich über jedes Tor, was er gekriegt hat aus einer Freistoßsituation von irgendeinem Spieler, hat er sich aufgeregt, hat sich geärgert, wenn er den Ball nicht bekommen hat. Also der ist wirklich ganz im Gegensatz zu dem, wie ich es erwartet habe, noch richtig mit Herzblut dabei und versucht, hart zu arbeiten. Das ist mir heute wirklich positiv aufgefallen. Und wie gesagt, also wenn der Ocker nicht fit wird, ich glaube nicht, dass an der Torwartposition das Spiel am Samstag abhängig ist, ob wir gewinnen oder verlieren.
Nee, wahrscheinlich ist wirklich eher entscheidend, wie viele Tore wir vorne reinschießen, weil wir brauchen auch noch ein bisschen was für unsere Tordifferenz.
Oh, ganz, ganz heikles Thema. Wir spielen eine richtig gute Saison, wir spielen gute Spiele gegen Bayern, wir spielen ein sehr gutes Spiel gegen Bochum. Aber aus einer dominierenden Partie wie gegen Bochum müssen einfach auch mehr Tore rauskommen. Wir sind die Einzigen, die oben mitmischen und negative Tordifferenz haben. Wir sind zwar punktgleich mit Stuttgart, aber in der Tordifferenz 8 Tore Unterschied. Da muss einfach mehr kommen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, Stürmer haben wir jetzt eigentlich wieder ein paar, die fit sind, die ja spielen können. Also jetzt sollen sie mal zeigen, was sie können.
Chancen waren genug da, aber die Dinger müssen halt auch langsam mal reingehen.
Ja, da waren so ein paar Situationen jetzt auch wieder in Bochum, wo eigentlich aus meiner Sicht so die Kaltschnäuzigkeit fehlt und man halt einfach mal drauf hält. Da waren zu viele Situationen, wo man versucht hat, um nochmal einen Gegenspieler drum zu trippeln und nochmal einen Querpass zu spielen. Wo ich sagen muss, dann haltet halt einfach mal aus 16, 17, 18 Metern drauf. Also schlimmer werden kann es dadurch eigentlich auch schon nicht mehr.
Gleiches Thema, was wir schon gegen Bayern gesagt haben. Fast wirklich genau die gleiche Situation. Auch gerade wieder Altintop. War auch nicht einer seiner stärksten Auftritte. Also wenn er sich wirklich empfehlen will für größere Clubs, dann spielt er momentan einzig und allein Heribert Bruchhagen in die Karten für eine Vertragsverlängerung in Frankfurt. Aber ich glaube, dass wirklich ernsthaft andere bessere Vereine oder Vereine, die nächstes Jahr gesetzt für den europäischen Wettbewerb sind, zeigen momentan, glaube ich, einfach kein Interesse am Altintop. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, wenn er das möchte.
Ja, das ist richtig. Aber vielleicht können wir uns auch einfach darauf einigen, er soll jetzt so ein bisschen langsam noch machen und dafür kriegen wir einen guten Preis und er kriegt dann 3-Jahres-Vertrag und spielt nächstes Jahr eine erstklassige Saison und dann kriegen wir viel Ablöse für ihn. Das wäre auch so eine Konstellation, mit der ich sehr gut leben könnte.
Wenn das alles Taktik ist, dann bin ich der Letzte, der was dagegen sagt.
Ja. Außer dem Interview mit dem Herrn Skibbe haben wir noch eine kleine Fan-Meinung von der Petra Alexa bei Twitter eingeholt. Ich würde sagen, die hören wir uns auch gerade noch an.
Ja, erzähl doch einfach mal, was du vom Training heute gehalten hast, was dir aufgefallen ist, besonders gut, besonders schlecht.
Ja. Eigentlich so wie die ganze Woche eigentlich über.
Besonders aufgefallen ist, weil er besonders schlecht oder besonders gut war?
Nicht nur heute, du hast das Training, glaube ich, ja die Woche ein paar Mal
öfter
gesehen.
Schon. Wen habe ich da? Schwierig zu sagen. Also eigentlich haben sich die meisten ziemlich reingehängt. Gut, Clark hat halt eben, wie man gesehen hat, nicht so ganz die Schusskraft. Scheinbar fehlt die ihm so ein bisschen. Ziemlich reingehängt hat sich der Mike Franz, finde ich. Ich glaube, der ist ein bisschen angesäuert, dass er nicht gespielt hat. Will wahrscheinlich auch zeigen, dass er jetzt wieder spielen will, spielen soll. Mal schauen, was mit Chris jetzt ist, ob er spielt. Und wenn er nicht spielt, eben ob dann dafür Franz reinkommt oder wie auch immer das Gebiet das dann macht. Ja.
Ich glaube, bei Chris ist nicht so das Problem, dass er, oder bei Franz ist nicht das Problem, ob er spielen will oder nicht. Das ist, steht, glaube ich, außer Frage. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass er die Leute immer so kurz über, oberhalb der Grasnarbe so umsemmelt und das dann immer in einer Vielzahl von bunten Karten endet.
Das stimmt. Also ist ja auch gerüchteweise umgegangen, dass er jetzt gegen Bochum geschont wurde, damit er gegen Leverkusen nicht ausfällt mit einer eventuellen dann 10. Karte wieder. War aber wohl nicht so, dass er jetzt so vom Skipper das so gesagt bekommen hat, dass er deshalb nicht spielt.
Okay.
Hast du einen Tipp fürs Wochenende, wie es ausgehen wird?
Haha, ganz schwierig. Also, im letzten Spiel, wenn ich mir jetzt überlege, ich könnte sie wohl gewinnen, denke ich. Aber ich denke, es wird schwer. Entweder tun sie Leverkusen an die Wand spielen oder es wird vielleicht ein knapper Sieg oder ein Unentschieden. Also ich tippe mal auf 2-1 für Frankfurt.
Glaubst du, wir schaffen es diese Saison noch in die Europa League? Oder?
Sehr schwer. Also bin ich eher pessimistisch. Also gut, es sind nur noch 3 Punkte, aber es ist da so eng alles um die Plätze herum, so zwischen 6 und 10 oder 6 und 11. Es wird schwer. Also es ist nicht unmöglich, weiß Gott nicht, aber es wird schon ziemlich schwer.
Lohnt es sich mit der Mannschaft dieses Jahr, um Europapokalplätze zu spielen? Oder gehen wir nächstes Jahr dann mit wehenden Fahnen unter?
Im Europapokal dann? Ja. Also bräuchte ich dann schon Verstärkung, glaube ich. Das schon irgendwie. Dass halt Leute dann auch in der zweiten Reihe quasi sind, die dann halt mit Rotation eben eingesetzt werden können. Mit halt dann, ja, als muss noch anders trainieren dann. Also brauchen dann ja immer teilweise dann haben die ja 2 Spiele in der Woche und so weiter. Wird eine Umstellung. Aber ich denke nicht, dass sie jetzt dann klanglos irgendwie untergehen würden.
Was sagst du zum Spiel in Bochum?
Grandios. Obwohl ich es ja nicht gesehen habe, live. Weil ich ja weg war, ich habe nur Videotext halt verfolgt. Aber ich habe es halt danach gesehen und habe halt auch, zumindest was im Videotext drin stand, hat ja Frankfurt wohl Bochum wirklich in die Wand gespielt, nach der 10. Minute. Habe ich so nicht ganz erwartet, weil sie sich gegen Kleinen meistens immer schwer getan haben, nachdem sie gegen Große gewonnen haben. Hier Dortmund und dann eben Freiburg danach. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich hoffe es wirklich.
Letzte Frage, Kayo oder Meier, wer ist besser im Mittelfeld?
Schwierig. Haben beide ihre Qualitäten. Ich würde sagen, dass derzeit Kayo eher die Nase vorne hat durch das Tor letzte Woche.
Ja, lieber Sebastian, ist nur für dich zur Info, es steht dann jetzt 3-1 für Kayo gegen Meier. Da musst du dich noch ein bisschen anstrengen, da noch ein bisschen Unterstützung zu bekommen.
Und fürs Protokoll, wir haben ja kein Geld dafür bezahlt.
Zumindest nicht während der Aufnahme. Ja, Europa League, ziehen wir den Punkt vielleicht so ein bisschen vor, weil es halt jetzt so schön da reinpasst, haben wir noch Chancen auf Europa? Und wenn ja, oder wenn wir es da reinschaffen, ist es gut für uns im nächsten Jahr?
Also erstmal auf die Frage, ob wir es schaffen, ich glaube wirklich, dass es schwer wird und ich glaube auch nicht wirklich dran. Stuttgart ist stark im Kommen, die werden ein ganz starker Konkurrenz von uns im Platz 6 werden. Wir haben eine negative Tordifferenz, die uns mit Sicherheit dabei nicht helfen wird. Was die Petra auch gesagt hat, es ist eng da oben. Und ich glaube einfach von den Mannschaften, die sich um den 6. Platz streiten, haben wir aktuell die schlechtesten Karten. Ob es uns gut tun würde, ich sehe es gar nicht so negativ. Wenn wir es dieses Jahr wirklich schaffen würden, stehen uns nächstes Jahr größere Einnahmen ins Haus. Damit könnte der Bruchhagen sein Portemonnaie weiter öffnen. Ich glaube, dass der Skibbe vielleicht auch noch 2-3 Spieler im Auge hat, die er gerne hätte, um die Mannschaft wirklich verstärken zu können. Wenn wir das Geld dafür kriegen würden, dann glaube ich, haben wir eine ganz gute Truppe zusammen. Wenn der Skibbe unser Trainer bleibt, der hat Erfahrungen im europäischen Wettbewerb, der hat schon bei ausländischen Vereinen trainiert. Wir haben viel gutes Potenzial da und ich glaube nicht, dass wir da runtergehen würden und ich glaube, wir könnten uns da behaupten. Aber die Chancen, da hinzukommen, sind schwer.
Ja, ich meine, das ist in einen europäischen Wettbewerb zu kommen, ist für die meisten, glaube ich, schwer, außer so die jedes Jahr irgendwie so unter den ersten drei sind, für die ist es, glaube ich, schon irgendwie einfach, weil die sind eigentlich gesetzt, die wechseln nur noch so ein bisschen untereinander. Ich glaube, es wird wirklich, wenn wir es schaffen würden, da reinzukommen, hätten wir eine extreme Belastung im nächsten Jahr mit anfänglich drei Wettbewerben, mit zum Teil 1-2 Spielen unter der Woche dann noch zusätzlich. Ich glaube, das macht es dann schon schwierig. Also da darf dann nicht viel ausfallen oder wir müssen wirklich an vielen Positionen uns nochmal verstärken. Und ob uns da das Geld, was wir dann durch die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bekommen würden, ausreicht, uns da auch sinnvoll zu verstärken, ich weiß es nicht. Ich glaube momentan nicht so wirklich, dass uns das gut tun würde, wobei ich es mir wünschen würde, wenn wir wieder international spielen würden, weil das waren immer sehr schöne Spiele.
Ich glaube, der große Knackpunkt dabei ist nicht, ob wir es dann nächstes Jahr schaffen würden. Der große Knackpunkt dabei ist, ob wir jetzt schon in der Lage sind, über Jahre hinweg uns da oben auch behaupten zu können. Ist es eine Eintagsfliege, wenn wir es dieses Jahr schaffen und wir hängen dann nächstes Jahr in der Liga wieder im zweistelligen Bereich von Tabellenplätzen? Oder ist es dafür vielleicht wirklich noch zu früh, dass wir auch nächstes Jahr wieder sowohl eine gute Euroleague-Saison spielen, als auch eine gute Bundesliga-Saison und schaffen wir es, 2 Jahre nach Gang europäisch dabei zu sein?
Ja, ich glaube, das ist eine berechtigte Frage und da sehe ich momentan eigentlich mehr Zweifel als alles andere, dass wir uns dann auch im Jahr danach noch gut halten und da vernünftig irgendwie spielen und wirtschaften können. Ich glaube, momentan ist es für die Mannschaft auch etwas zu früh.
Ich glaube, es ist auch besser, wenn man in kleinen Schritten größer wird. Jetzt von 0 auf 100. Ich meine, letztes Jahr haben wir mit Ach und Krach unsere Punkte zusammenbekommen und in einem Jahr die Entwicklung so hinzubekommen, dass man auf Dauer oben mitspielen kann, wäre schon ein Meisterstück. Aber ich glaube, das wird auch der Mannschaft nicht gut tun.
Nee, glaube ich auch nicht. Wir haben da noch eine weitere Meinung dazu, die ist diesmal etwas kürzer. Vielleicht hören wir uns die auch noch kurz an.
Was ist denn Ihre Meinung zum Thema Europa? Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht?
Schaffen wir natürlich nicht. Finde ich auch übertrieben. Ich meine, am Anfang der Saison waren wir froh, wenn wir den 10. Platz erreicht hätten. Heute sind wir auf dem 8. und wenn die Saison vorbei ist, werden wir 9. oder vielleicht 10. sein. Aber Europa, das ist zu viel zu früh und ist, ja, die Mannschaft finde ich auch nicht gut genug.
Sind Sie mit dem Saisonziel 46 Punkte noch zufrieden, wenn wir es am Ende der Saison erreichen?
Ja, natürlich. 46 Punkte finde ich doch okay. Ich meine, so wie die Saison gelaufen ist, sind wir doch zufrieden. Ja, wenn wir jetzt noch das Derby in Mainz gewinnen und das ist mein Ziel. Und dann können wir doch zufrieden sein. Das ist doch toll.
Ja, also ich glaube, mit der Meinung sind wir wirklich alle relativ gleich. Für Europa ist es zu früh, aber die Mainzer müssen wir an die Wand spielen.
Beim Eins sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, das definitiv.
Und wenn Europa nun mal doch bei rausspringen sollte, werde ich nicht in Tränen ausbrechen.
Nein, dann freuen wir uns da alle drüber, aber es wird dann nicht leichter für uns. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig.
Ja.
Aber wie du schon sagtest, machen wir kleine Schritte, gucken wir erstmal auf das direkte nächste Spiel, Leverkusen. Was schätzt du, wie die Aufstellung sein wird?
Das hängt halt arg davon ab, wie die Entwicklung bei Chris und beim Pirmin-Schwegler sein wird. Wenn die beide ausfallen, dann sehe ich für Leverkusen schwarz, weil beide wichtige Stützen in der Mannschaft sind. Mir fallen nicht wirklich Optionen ein, wie man einen Chris und einen Schwegler kompensieren könnte. Die Abwehr könnte dann aussehen mit Jung, Franz, Russ, Köhler. Die Doppel-6 mit Meier und Clark, wobei Clark heute bei uns nicht den weltbesten Eindruck hinterlassen hat, gibt es Alternativen für ihn. Von daher würde ich mal hoffen, dass ja wenigstens einer der beiden es noch schafft, bis zum Samstag wieder 100% fit zu werden.
Ich glaube, da ist zumindest die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass einer von den beiden fit ist. Was deine Aufstellung für die Abwehr angeht, bin ich 100% deiner Meinung. Da gibt es, glaube ich, irgendwie nichts dran zu rütteln. Es ist, glaube ich, durchaus gesetzt, dass Franz wieder spielen wird. Auch auf die Gefahr hin, dass er dann vielleicht im nächsten Spiel fehlt. Aber ich glaube, gegen Leverkusen ist er schon extrem wichtig hinten in der Abwehr.
Jung aber hat ich hoffe nicht, dass ein Franz seinen Einsatz wieder bedeutet, dass der Jung zurück auf die Bank muss. Weil der Sebi Jung hat sich einfach in den letzten Spielen hervorragend präsentiert und der hat sich den Stammplatz redlich verdient. Und ich will nicht hoffen, dass er gegen Leverkusen auf der Bank sitzt.
Nein, das hoffe ich auch nicht. Also ich denke, er ist hat sich sehr gut eingespielt hinten auf der rechten Abwehrseite und wird auch, ich meine, gegen Bayern ein hervorragendes Spiel gemacht, er hat gegen Bochum ein hervorragendes Spiel gemacht, also warum sollte er gegen Leverkusen nicht spielen? Ich glaube, das wäre dann wirklich sinnvoll, ihn da zu lassen und Franz mehr in die innere Verteidigungsposition zu bringen und das wird auch meiner Meinung nach oder sollte meiner Meinung nach auch so passieren. Ja, Mittelfeld ist dann so ein bisschen das Thema. Doppel-6, ja. Ich tippe mal aktuell so ein bisschen auf Meier und einen von den beiden, Chris oder Schwegler, wie du auch, und dann rechts Ochs, links Korkmaz und in der zentralen Position dann wieder Kayo. Und ich vermute auch, dass Altintop wieder im Sturm spielen wird. Vielleicht erleben wir da aber auch eine Überraschung und Altintop ist dann mal auf der Bank und Fenin da von Anfang an ran. Wäre aus meiner Sicht, glaube ich, auch eine Option.
Also ich finde, dass das Korkmaz nicht gut aussah auf der Position im letzten Spiel gegen Bochum. Da kam über die Seite, über Kuller und Korkmaz deutlich zu wenig. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er auf der Position versucht, nochmal ein bisschen mehr Druck zu machen, weil langsam wird es berechenbar, dass wenn Jung und Ochs zusammenspielen auf der rechten Bahn, dass darüber, ich sag mal, 70% unserer Angriffe laufen. Ja, 70 ist ja vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall deutlich mehr wie auf der linken Seite. Und auch gerade gegen Bochum ist es, glaube ich, nochmal offensichtlich geworden, dass über rechts viel geht, über links wenig.
Ja, aber wen würdest du denn alternativ anstatt einem Korkmaz auf der linken Seite bringen wollen?
Vielleicht Heller oder Fenin?
Ja, dann würde ich eher sagen Fenin als Heller. Ich glaube, die Position hat er ja auch das ein oder andere Mal schon gespielt im linken Mittelfeld, also die ist für ihn ja nicht neu und er ist ja auch gegen Bochum auf der Seite, meine ich, aufgelaufen, oder? Täusche ich mich da jetzt?
Ich kann es dir gar nicht sagen.
Schauen wir nochmal in meine Aufzeichnung. Ich meine, da hätte es in der zweiten
Halbzeit...
Er kam
auf jeden Fall für ein Korkmaz rein, aber ob er wirklich exakt auf der gleichen Position gespielt hat, kann ich dir nicht sagen.
Er ist zumindest ziemlich weit links geblieben, also von daher würde es passen. Wäre dann natürlich auch eine Überlegung wert, ihn auf die linke Seite zu setzen und Altintop weiterhin im Sturm. Ich glaube, Heller auf links halte ich eher für unwahrscheinlich. Das ist nicht so seine starke Seite.
Aber das ist auf jeden Fall eine Seite, auf der ein paar Experimente nochmal gut tun würden.
Ja, ist schon richtig. Also der Druck nach vorne war nicht so da, aber sie waren jetzt auch nicht so die schwache Seite, dass man hätte sagen können, dass da dann viel von den gegnerischen Mannschaften durchgekommen ist. Also ich glaube schon, dass er da eher dann auf Nummer sicher geht und sagt, okay, dann mir ist eine dichte linke Seite, die wenig offensiv macht, lieber als eine, die vielleicht viel offensiv bringt, aber dafür Lücken hat, dass er dann da doch eher auf das Altbewährte setzen wird.
Ja, ansonsten denke ich, wird das Spiel gegen Leverkusen ein Spiel nach unserem Geschmack. Leverkusen steht unter Druck, sie verlieren langsam den Anschluss nach oben, sie müssen das Spiel machen, auch wenn sie zu uns kommen. Sie werden versuchen, ihre mittelprächtigen Leistungen der letzten beiden Spiele irgendwie wieder wettzumachen. Ich glaube, dass sie uns auch ein bisschen unterschätzen werden, weil vielleicht der ein oder andere doch noch den haushohen Sieg gegen uns aus der Hinrunde im Kopf hat. Von daher, glaube ich, spielt uns das alles ein bisschen in die Karten, dass der Druck auf der Seite der Leverkusener liegt. Wir mit einer guten Leistung aus den letzten Spielen, mit nach vorne gehobener Brust ins Spiel reinlaufen können. Von daher, wenn Schwegler und oder Chris wieder fit sind, glaube ich, da geht am Wochenende was.
Ja, sehe ich auch so. Mein Tipp ist ein wunderschönes 2-1, ein Tor kassieren wir mindestens. Das ist irgendwie, gehört irgendwie dazu, glaube ich.
In letzter Zeit auf jeden Fall. Wäre schön, wenn wir mal ein paar mehr Tore schießen würden.
Ja, für die Tordifferenz, um uns da irgendwo zu festigen, wäre das definitiv gut. Also von daher 2-1 Minimum, kann auch gerne mehr werden, habe ich nichts dagegen. Ja, was haben wir sonst noch Aktuelles? Es gibt so ein paar Transfergerüchte, die wir aus den absoluten Fachpressen dieser Welt haben. Einmal ins Gespräch gebracht durch diese, ich glaube, das war diese Tageszeitung mit diesen vier großgeschriebenen Buchstaben, wenn ich mich da nicht irre. Jaroslav Tropny und vom Kölner Express ins Gespräch gebracht Adil Cihi.
Ja, beides extrem zuverlässige Quellen. Wenn die es schon wissen, dann muss da auf jeden Fall was dran sein. Jaroslav Tropny, wir haben es vor ein paar Minuten gesagt, auf der Torwartposition haben wir, glaube ich, die wenigsten Probleme. Für wenig Geld ein Talent für die Nummer 3 holen für nächstes Jahr, das tut's auch. Ansonsten wüsste ich nicht, warum wir Millionen in die Hand nehmen sollten, um einen Torwart zu verpflichten, der nicht merklich besser ist, wie die wir schon haben.
Und vor allem auch nicht, ja. Er kostet, wenn wir mal transfermarkt.de so ein bisschen als Referenz nehmen, hat er einen Marktwert von 5 Millionen. Die Kohle können wir sicherlich definitiv für andere Positionen besser investieren. Auf der Torwartposition haben wir, wie du schon sagtest, genug. Und mit 30 Jahren ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, da gibt es wirklich bessere Alternativen. Also da sollten wir einen dicken Haken dran machen.
Ja, ich glaube, da hat die Bild-Zeitung ganz, ganz tief in ihre Trickkiste gegriffen, um daraus eine Meldung zu basteln.
Ja, wahrscheinlich hatten sie noch irgendwie einen Platz frei und mussten sich da irgendwas zurechtspinnen und dann haben sie irgendwie, dürfte jeder mal was in den Ring werfen und das waren die zwei, die absolut nicht zusammengepasst haben und da hat man dann irgendwas draus genommen. Das nennt man, glaube ich, irgendwie Qualitätsjournalismus.
Wenn der Praktikant die Artikel schreibt.
Ja. Adil Cihi von aktuell Köln, Position Sturm, Offensiv Allrounder für die linke Seite oder nein, Fuß links, so rum steht's da. Ist relativ jung, hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von rund einer Million. Aktuell 15 Spiele in der Bundesliga und 2 im DFB-Pokal gemacht, 3 Tore.
Ja. Er macht sich bei Köln nicht schlecht. Ist ein junger, günstiger Spieler, der in die Mannschaft passen könnte, der uns auf der linken Seite vielleicht ein bisschen helfen könnte, aber ich glaube nicht, dass er eine wirkliche Verstärkung ist. Ich glaube, dass er jemand ist, den man holen kann, wenn man einen stärkeren Kader haben will, also wenn man mehr Leute für die linke Position im Kader haben möchte. Da sind wir relativ schwach besetzt, aber eine Verstärkung ist er, glaube ich, nicht. Ich glaube, er ist ein Kandidat, um dem Köhler ab und zu mal eine Auszeit zu geben, aber ansonsten, ja, weltbewegend ist es nicht.
Ja, ich würde ihn auch mehr so in die Richtung Ergänzungsspieler, Ersatzspieler oder vielleicht auch Perspektivspieler einordnen, aber dass man jetzt wirklich sagt, dass er Stammspieler oder irgendwas wird, da passe ich auch nicht wirklich, bin ich auch der Meinung, dass es nicht wirklich passt.
Ergänzungsspieler war das Wort, nachdem ich verzweifelt gesucht habe. Danke dafür.
Bitte. Also ich glaube, er ist 22, er ist noch relativ jung. Wenn er Qualitäten hat, kann man ihn sicherlich gut entwickeln, aber ich glaube nicht, dass das ist, was wir im Moment brauchen. Also wenn wir uns im nächsten Jahr auch wieder in den oberen Tabellenpositionen wiederfinden wollen, dann brauchen wir Spieler, die auch durchaus mal für mehrere Spiele mit einem gewissen Erfolg hingehen können. Also da passt er nicht so wirklich rein. Ja. Ja, was haben wir noch auf unserer aktuellen Liste? Das Thema Verletzungen. Chris und Schwegler haben wir in dem Teil mit dem Training, glaube ich, reichhaltig besprochen. Es gibt noch so ein paar kleinere Nachwehen zu dem Spiel in Bochum. Bundesliga.de zeichnet ja immer Tor des Spieltages und Spieler des Spieltages aus. Diesmal steht unser Brasilianer Caio bei beidem zur Auswahl oder stand zur Auswahl, weil das Thema Spieler des Spieltages geht ja irgendwie immer nur bis ich glaube Mittwoch 18:30 durch. Da stand er zumindest aktuell, steht er noch auf Platz 1 mit 24%. Kann man also nicht mehr abstimmen. Allerdings für das Tor des Spieltages konnte man zumindest gerade eben noch abstimmen. Steht er zwar auch auf Platz 1 mit 39%, aber ein bisschen mehr kann da nie schaden. Also wenn einer mal eine Minute Zeit hat, dann bitte bundesliga.de ansurfen, links Tor des Spieltages auswählen und mal unter Position 5 bei Caio auf Abstimmen klicken. Das tut ihm, glaube ich, gut.
Er hat sich's aber auch verdient.
Ja, definitiv. Ja, dann sind wir mit unserem Thema Aktuelles auch so ein bisschen durch. Springen wir zum nächsten Punkt und dann auch so ziemlich zu dem... Nein, halt ein Punkt zu dem Aktuellen haben wir noch. Fällt mir gerade eben erst wieder ein. Es gibt eine Aktion von der Nordwestkurve, glaube ich. Wir tragen den Adler im Herzen, Eintracht-Fans für Frankfurt. Es ist Geld gesammelt worden, was man für das Clementin-Kinderhospital in Frankfurt spenden möchte. Man hat jetzt Unterstützung von der Mannschaft bekommen und hat dort kompletten Trikotsatz vom Auswärtsspiel erhalten, die unter www.ultras-frankfurt.de versteigert werden. Die Auktion läuft bis zum 15.04.20 Uhr. Und zusätzlich wird es an dem Spiel gegen gegen Hertha, vor dem Block 40 eine Möglichkeit geben, T-Shirts mit dem Slogan "Wir tragen den Adler im Herzen" zu kaufen, um damit zusätzlich noch die Aktion zu unterstützen. Finde ich eine gute Sache, sollte an dieser Stelle erwähnt sein. Wer gegen Hertha im Stadion ist, schaut vor dem Block 40 mal vorbei, bringt ein bisschen Geld mit, kauft so ein T-Shirt, ist, glaube ich, eine gute Aktion. Ja, die letzte Kategorie, die wir uns hier so ein bisschen auf die Liste geschrieben haben, war so ein bisschen was rund um unseren Podcast. Ihr hattet Audio, Feedback und Interviews gewünscht. Wir hatten heute so ein paar drin. Wir haben weitere Möglichkeiten, wie wir noch so ein bisschen Audio-Feedback einsammeln können. Ihr habt einmal die Möglichkeit, uns MP3-Datei, eine Wave-Datei, was auch immer ihr da rumfliegen habt oder was ihr aufnehmen könnt, per E-Mail zu schicken an info@derkurfürst.de, oder ihr nehmt bei audioboo.fm ein Tonschnipsel auf. Das kann man entweder am Rechner machen, kann man mit dem iPhone machen, kann man mit einem Android-Phone machen. Da gibt es dann kostenfreie Applikationen für. Habt eine Möglichkeit, da Text zu vergeben. Da schreibt ihr Eintracht Podcast oder Eintracht rein und dann fällt das Ding hier bei uns raus und dann bauen wir das Ding hier irgendwie ein. Ja, für die Leute, die keinen iTunes haben und das Ganze gerne irgendwie abonnieren möchten und nicht über den Blog machen möchten, wo wir in nächster Zeit, glaube ich, auch nochmal ein paar Veränderungen vornehmen werden, sind wir jetzt auch bei podcast.de verfügbar. Also auch da könnt ihr uns anhören, abonnieren, könnt auch Kommentare und Bewertungen schreiben.
Und damit würden Kommentare und Bewertungen ist ein gutes Stichwort. Also ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr Kommentare oder auch Bewertungen zu den Podcasts bekommen. Es ist immer wieder gut, ein bisschen Feedback zu bekommen, neue Ideen einzusammeln. Und vor allen Dingen, wenn man sich bei iTunes die Kategorie Sport und Freizeit anguckt, sind wir immer noch 4 Stimmen hinterm BVB-Podcast, der nun wirklich grottenschlecht ist. Und das sollte auf Dauer nicht so sein. Also einfach mal die Bewertungen nehmen, wer keinen Text dazu schreiben möchte, einfach ein paar Punkte vergeben. Wir müssen nach vorne kommen.
Du hast dir den wirklich angehört?
Ja, der Vorteil ist, die haben ähnlich wie wir auch Kapitel gemacht. Von daher muss man sich nicht alles bis zum Ende anhören. Ich glaube, die haben auch über eine Stunde Podcast. mit extrem uninteressanten Themen zu einem extrem uninteressanten Verein. Also muss man sich nicht anhören. Von daher ist es extrem wichtig, dass wir auch in der Tabelle vor ihnen sind.
Definitiv. Also bewertet, was das Zeug hält, klickt Sternchen, schreibt Text. Wenn ihr Anregungen, Ideen habt, sind die natürlich auch gerne über die Blog-Kommentare, über Twitter, per E-Mail, was euch so einfällt, willkommen. Also wir sind da für jede Anregung, Ergänzung dankbar. Auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr ein Headset habt, wenn ihr Skype habt und sagt, hey, da will ich mal mitmachen, oder sagt, das ist absoluter Käse, da muss ich mal reingrätschen, dann seid ihr natürlich auch jederzeit willkommen, mitzumachen. Wir freuen uns immer, wenn noch ein paar Leute mitmachen möchten. Ja, damit sind wir, glaube ich, für heute durch. Diesmal relativ spät in der Woche. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder zu einer etwas früheren Zeit. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu, wünschen allen ein schönes Osterwochenende und wünschen uns ein schönes Spiel am Samstag gegen Leverkusen.
Genau. Frohe Feiertage zusammen.